Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Viele Grüße auch an die, die den Gottesdienst oder die Predigt übers Internet mitverfolgen. Ich lese nun aus dem 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, die Verse 5 bis 2. Kapitel, Vers 1. Johannes schreibt: Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht uns. Meine Kinder, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen. Wir beten in der Stille. Komm Gott, du Vater des Lichts, und durchleuchte uns bis ins Innerste unserer Seele mit dem Licht der Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, hier drin, hoffentlich auch im Übertragungsraum, wenn es klappt, und dann am Internet. Hier sind zwei der berühmtesten Bibelsprüche drin, die früher fast jeder Konfirmand auswendig gelernt hat. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wahnsinn. Welch eine Verheißung. Es braucht nichts mehr als das Kleine. Jawohl, ich hab's gemacht. Es tut mir leid. Aber bevor ich jetzt über das Thema Sünde rede, will ich jetzt mal über etwas anderes reden, und zwar das Licht. Okay. Heute ist halt Dörving. Wir sind ein wenig am Irber mit der Anlage. Licht. Hier heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Nun möchte ich mit euch ein bisschen über das Licht nachdenken. Ist heute ein Österreicher hier, zufällig? Das ist wichtig für den Witz. Ah, du bist keine Originalösterreicherin. Doch. Okay. Ihr wisst ja, Sebastian Kurz ist so der neue Tausendsasser in Europa. Und der bringt allerhand Dinge in Gang. Und kürzlich hat er die 10 österreichischen Spitzenwissenschaftler zusammengerufen. Er hat gesagt, okay, hörst,
Wir wollen jetzt wissen, was passiert, wenn man das Licht ausmacht, wo das Licht hingeht. Dann ruft also die Wissenschaftler zusammen in einem dunklen Raum. Die Sekretärin muss auf das Kommando das Licht ausmachen. Alles rennt durcheinander, Köpfe prallen gegeneinander. Auf einmal schreit einer: Ich hob's, ich hob's. Die Sekretärin macht das Licht wieder an und sagt: Wo ist es denn hin? Und dann sagt er: Noch, ich hab's im Kühlschrank gefunden. Viele Grüße in Austria. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Liebe Gemeinde, ich habe mich schon ehrlich so oft gefragt, was meinen die eigentlich, wenn sie von Licht reden? Gott ist Licht. Offensichtlich ist es der Bibel wichtig, immer wieder von Gott als Licht zu reden. Aber ich glaube, wir tun uns heute ein bisschen schwerer, damit das als so etwas Besonderes zu sehen. Denn wir kennen die Finsternis nicht. Frühere Zeiten, vor in Lauben das elektrische Licht kam, hatte das nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Leute. Hier bei uns, wir kennen ja keine Dunkelheit mehr. Man redet inzwischen von Lichtverschmutzung. Habt ihr schon mal davon gehört? Es ist zu viel Licht unterwegs. Und einer der Gründe, warum Insekten in Massen sterben, ist tatsächlich, dass diese Lichter, die wir nachts anlassen, diese Straßenbeleuchtung und alles Mögliche, verwirren diese Tiere, die kreisen, bis sie tot sind. Die Finsternis kennt fast keiner mehr von uns. Wir wissen uns zu helfen. In jeder dunklen Lage haben wir ziemlich das Handy raus, hat ja halt jedes Handy eine Taschenlampe drin, sofern man überhaupt einen dunklen Ort hat. Was ultimative Finsternis ist, das will ich euch an einem Beispiel beschreiben. Mein Freund Godwin, ein Mitarbeiter in Tansania, der hat mir, als ich ganz neu dort war, ein Erlebnis erzählt. Das war Finsternis. Seine kleine Tochter, 3 Jahre alt, Magdalena hieß die, hatte Malaria und er brachte sie ins örtliche Krankenhaus und dann gab es keine Medizin. Und dann ist er trotzdem dort geblieben, in der Hoffnung auf eine vage Hilfe. Und der Generator war zwar da, aber der Diesel war nicht da. So gab es auch kein Licht. Und weil der damalige Leiter des Krankenhauses komplett vergessen hatte, wieso er diesen Job macht, gab es in dem großen Krankensaal nicht einmal eine Sturmlaterne. Es war stockfinstere Nacht da drin. Und nachts um 3 ist das Kind gestorben. Als der Gott mir das erzählt hat, hat man schon gemerkt, wie ungeheuer schrecklich diese Erfahrung war. Ultimatives Ausgeliefertsein. Völlige Finsternis. Was meinen die also in der Bibel, wenn sie von Licht und Finsternis reden? Denken wir kurz über die Finsternis nach. Finsternis ist letztes Ausgeliefertsein. Ein schreckliches Ausgeliefertsein. Oder ein anderes Beispiel, mein Freund Bernardo, in Kolumbien aufgewachsen. Ein Kind unter 7 oder 8 Kindern. Seine Eltern wussten vermutlich nicht, wie sie die Kinder durchbringen. Bernardo musste in den Bus einsteigen mit seiner Schwester. Die Schwester ist mit dem Bus gefahren. Und dann stieg sie mit dem kleinen 5-jährigen Jungen aus. Die Schwester stieg wieder ein. Und Bernardo war allein. Bis auf diesen Tag weiß er nicht, wie seine Familie heißt, wo sie wohnt. Ultimatives
allein sein.
Finsternis. Wahnsinn.
Und jetzt stellt euch mal das Gegenteil davon vor. Gott ist Licht ohne Finsternis. Gott ist ultimatives Licht der Liebe. Unendliches Angenommensein. Jetzt stellt euch einmal den Gedanken vor. Ich werde von einem Licht durchleuchtet bis in die letzte Faser meines Knochenmarks, bis in den finstersten Keller meiner Seele. Aber es ist ein Licht, ein warmes Licht, ein Licht der Liebe. Ich werde gesehen, aber gleichzeitig geliebt. Ein ganz anderes Licht wie das krasse OP-Licht oder das Röntgenlicht. Es ist ein Wahnsinnslicht bis in den letzten finstersten Winkel meiner Gedanken. Reicht die Liebe Gottes. Nun sagt ihr vielleicht oder denkt, schön wär's, aber das widerspricht einfach meiner Erfahrung. Sowas kenne ich nicht. Und das stimmt dann. Erfahrung kann man bekanntlich nicht widersprechen. Ich kann zwar diskutieren über Sachverhalte, aber eine Erfahrung kann ich nicht durch Worte ungeschehen machen. Manche von euch, viele hier in Lauben, sind in einer wunderbar warmen Atmosphäre aufgewachsen. Viele von euch. Wirklich. Ihr habt viele haben ganz liebevolle Elternhäuser gehabt. Und ich glaube, ihr wisst oft gar nicht, wie viel wert es ist. Manche Fromme sagen, ach, ich habe das nie erlebt, so eine krasse Bekehrung und das alles. Ja, aber ihr habt was anderes erlebt, nämlich angenommen sein und geliebt sein. Und das ist Gottes Liebe, die ihr da erfahren habt. Aber die anderen, und mit denen möchte ich jetzt reden, ihr habt vielleicht nie bedingungslose Annahme erlebt, weil der Vater vielleicht Alkoholiker war oder Workaholiker oder einfach nur hart und kalt. Viele Väter aus dem Krieg waren ja tief traumatisiert. Die hatten gar keinen Zugang mehr zu Gefühlen, weil da, wenn man den Deckel von den Gefühlen aufgemacht hätte, dann wären sie explodiert oder zusammengebrochen. Und so habt ihr vielleicht sowas erlebt. Vielleicht hat euer Vater die Familie verlassen. Mein Gott, nur Gott weiß, was das für Löcher reißt in so Kinderseelen. Ich hatte kürzlich ein Traugespräch. Sie, blitzgescheite, bildhübsche Frau aus einer Scheidungsfamilie. Und die sagt, ich zittere schon, wenn ich dran denke, dass ich vor einen Traualtar treten muss. Macht mir Angst. Ja, was macht man, wenn solche Erfahrung in euch drinsteckt? Nämlich Licht schon ein bisschen, aber viel Finsternis. Vielleicht auch gab es zu Hause Liebe für Leistung. Alice Miller hatte das berühmte Buch geschrieben, Das Drama des begabten Kindes. Das lautet dann so, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. Das steckt in vielen Menschen drin, ganz tief. Mehr oder weniger hat jeder von uns solche Erfahrungen. Denn auch im liebevollsten Menschen stecken egoistische Züge. Was mache ich aber, wenn ich zu denen gehöre, die diese Liebe ohne Bedingung gar nicht kennen? Dieses Licht ohne Finsternis, das ist ein echtes Problem. Und ich merke das für viele von uns, weil wir das auf den Gott übertragen. Wir denken, der Gott ist genauso. Wir denken es nicht. Aber irgendeine laute Stimme in uns sagt, ja, das ist da oben genauso. Der liebt dich nur, wenn er dich überhaupt liebt, dann nur, wenn du anständig bist. Wenn du dies oder jenes machst. Das, wisst ihr, das ist stärker als ein Kopfgedanke. Das kommt da irgendwo aus den dunklen Kellern unserer Seele hoch. Und wir übertragen das auf Gott. Und so verlassen wir uns auf unsere Erfahrung. Die guten und ganz besonders auch die schlechten. So arbeiten wir, so leben wir. Ja? Wenn du ins Auto einsteckst und du fährst Richtung Babenhausen und du fährst mit 120 Richtung Eck und da kommt das Ortsschild und dann drückst du auf die Bremse, weil du weißt, letztes Mal hat es auch gebremst. Du hoffst, sogar in so einem Auto, wie ich fahre, ist es in der Regel so, dass es bremst. Und so verlässt du dich auf Erfahrung, aber eben auch auf die schlechten und die überträgst du auf Gott. Und im Glauben, Freunde, sind die schlechten Lebenserfahrungen ein sehr großes Hindernis. Und jetzt möchte ich euch zwei Tipps geben für heute. Der erste ist ganz einfach. Ich habe einen Mann kennengelernt, der sehr viel Schlimmes durchgemacht hat. Der kam aus einer Chaosfamilie, wirklich alle schlimmen Dinge zusammen, was weiß ich, Vater Alkoholiker, Waisenkind, schreckliche Dinge, hatte nur Pech. Und dieser Mann, dem ist es gelungen, auf die Füße zu kommen. Und er ist eigentlich ständig nur rumgeschubst worden. Die Lehrer waren gemein zu ihm, ist ja klar, wenn jemand sowieso schon schwach ist, auf dem trampelt gerne jeder andere rum. Und dieser Mann sagte, es gab den einen Menschen in meinem Leben, der mich aufgebaut hat. Das war mein Lehrmeister. Der hat gesagt, du Kerle, du kannst was. Aus dir wird was. Ich traue dir was zu. Das ist doch interessant. Dann hat der Mann gesagt, diese Stimme, an der habe ich mich orientiert. Ist doch Wahnsinn. Ich kenne viele Menschen, die machen es andersrum. Die haben viele starke Stimmen im Leben, aber die orientieren sich an den bösen Stimmen. Vielleicht gellen euch die Ohren von dem, was man tausendmal über euch gesagt hat. Wer bist noch du? Die braucht man Deuter. Aber in jedem Menschenleben gibt es diese Stimme. Das war vielleicht der Lehrmeister oder die alte Großtante oder der Freund. Die waren und blieben Gottes Boten in ihrem Leben. Und es lohnt sich wirklich, mal darüber nachzudenken, was haben diese Stimmen in mich hineingelegt? Das wäre echt ein cooles Gespräch für euch mal als Ehepaare. Wer hat mir das Gefühl vermittelt, ich bin was, ich kann was, aus mir wird was? Ganz sicher hat jeder von euch diese Stimmen auch gehört. Das war wahrscheinlich nicht nur ein Mensch und das war auch nicht nur eine Situation. Und durch diese Menschen hat Gott eine Wahrheit in euer Leben hineingeleuchtet. Nämlich Licht. Und passt auf, Glauben bedeutet, dass ich zwischen allen Lügen meine Ohren auf die Stimme der Wahrheit richte. Da gibt es die Geschichte von dem Indianer, der durch eine große Stadt läuft mit seinem Freund. Und auf einmal bleibt der Indianer stehen und sagt zu seinem Kumpel, hörst du's? Dann sagt er, was? Da zirpt der Grille. Dann sagt der Kumpel, nee, hier nur Autoverkehr. Der Indianer sucht eine Weile rum und findet so kleine Grille, irgendwo in einem Busch. Dann gehen sie ein Stück weiter. Auf einmal hält der Stadtbewohner seinen Indianerfreund und sagt, hörst du's? Dann sagt der Indianer, was? Da hat gerade eine Münze geklimpert. Eine Münze, sagt der Indianer, nee, das hätte ich gehört, ich habe gute Ohren. Der Freund dreht sich um, tatsächlich, hier liegt ein 5-Dollar-Stück oder was im Straßengraben. Es kommt darauf an, worauf wir unsere Ohren richten. Die leise Stimme der Wahrheit oder die laute Stimme der Lüge. Da gäbe es noch viele Beispiele. Es ist entscheidend wichtig, im Lärm die Stimme der Wahrheit zu hören. Oder mit dem Bild unter Millionen von Irrlichtern
das wahre Licht zu sehen, das nicht wechselt. Johannes schreibt uns viel über dieses Licht. Er sagt, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Oder Jakobus, der andere Apostel, sagt, Gott ist der Vater des Lichts, bei dem gibt es keine Veränderung oder Wechsel von Licht und Finsternis. Auch wenn die Menschen um euch herum ein ständiges Wechsel von Licht und Finsternis haben, Gott ist anders. Und das ist mein Punkt Nummer 1. Ich stelle mich ins Licht, ich suche das Licht, dann fallen die Schatten hinter mich. Ich glaube dem Licht. Ich glaube dem, was da gesagt wird. Ich riskiere das. So ist Gott. Und jetzt kommt wenigstens in Kürze der zweite Punkt. Es reicht nicht. Wisst ihr, wo ihr heute hingeht, in christlichen Kreisen, hört man ständig diese Botschaft, ja Gott liebt uns alle und Gott mag uns und Gott hat nichts gegen uns. Das stimmt. Aber es reicht nicht, wenn ich das mir ständig sagen lasse. Das werdet ihr wissen. Es kommt nämlich ein Problem. Ich muss es übersetzen. Ich muss es umsetzen. Ich muss die Pflanze pikieren. Und ihr steht jeden Tag vor einer Herausforderung, vor einer Entscheidung. Und die Summe der Entscheidung prägt dein Leben. Das ist etwas, liebe Gemeinde, was mich manchmal hier zum Verzweifeln bringt. Und es ist ganz einfach. Entweder ich setze es um oder es immunisiert mich. Ihr wisst ja, meine Frau ist Ärztin. Das gleiche Bakterium, was mich töten kann, in kleinen Dosen, macht mich immun. Und eine Wahrheit, die ich ständig höre und nicht umsetze, gegen die werde ich immun. Und das ist absolut tödliches Gift für einen Gläubigen. Wenn du eine Wahrheit hörst und nicht umsetzt, die Maasai sagen, Osoidlangalisch, für einen Menschen, der es nicht umsetzt. Die sagen, schau, du kannst aus einem Fluss einen Stein rausnehmen, der da 1000 Jahre liegt. Du schlägst ihn mit einem Hammer auseinander, innen drin ist er trocken. Es geht nichts rein. Johannes sagt, wenn du im Licht wandelst, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von unserer Sünde. Die tödlichste Form der Immunität ist, dass ich immun werde gegen meinen Bruder, meine Schwester, mein Fleisch und Blut. Das ist die gefährlichste Form der Immunität. Ich habe es kürzlich wieder mal erlebt, wie mich jemand eiskalt ablaufen lässt. Und ich denke, du bist eine arme Sau. Streit kommt. Die besten Familien erleben, dass Streit kommt. Denn es gibt einen, der Streit sät. Es gibt einen, der nicht will, dass Bruder und Bruder in Eintracht zusammen sind. Den gibt's. Das ist der da von ganz unten. Streit kommt. Shit happens. Like it or not. Aber der Apostel sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Der sagt, die gefährlichste Form der Immunität ist die gegen den Bruder, gegen die Schwester, im Glauben, vielleicht auch in der Familie. Und wie komme ich nun darüber weg? Wie kriege ich das Ding wieder in Gang? Ich will euch ein Beispiel geben. Exakt vor 10 Jahren
ist diese Gemeinde hier auseinandergebrochen. Das war die Horrorerfahrung für eine Gemeinde schlechthin. Seither weiß ich, wie sich geschiedene Eheleute anfühlen. Das war die blanke Hölle. Vor ein paar Wochen haben wir uns vom Kirchenvorstand mit der Hofgemeinschaft versöhnt, und zwar ausdrücklich. Ausdrücklich. Wir haben gegenseitig uns um Vergebung gebeten, haben uns Vergebung zugesprochen, wir haben uns gesegnet und uns umarmt. Das ist möglich. Und das ist Gottes Wille. Und wo so etwas geschieht, kehrt auch der Segen zurück. Denn der Segen wächst nicht auf Granattrichtern. Wie komme ich dazu, meinen Bruder zurückzugewinnen? Der sagt hier, der erste und einfache Trick ist, du musst dir selber klar machen, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir sagen, ich habe keine Sünde, so täuschen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn ich sage, oh, ich habe fast nichts dazu beigetragen, und dann täuscht du dich, du hast genauso dazu beigetragen. Die Grunderfahrung, damit überhaupt Vergebung möglich ist, ist die Bereitschaft zu sagen, ja, auch ich habe beigetragen, es tut mir leid. In dem Moment, wo ich das sage, bin ich schon im Strom der Vergebung Gottes mit drin. Denn er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Missetat. So funktioniert es. So funktioniert es. Und so schließe ich. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Die Liebe Gottes über euch ist an nichts gebunden. An kein Wohlverhalten, an keine guten oder schlechten Erfahrungen. Und diese Liebe Gottes nimmt euch in die Pflicht, so wie er euch geliebt hat. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste. So müsst auch ihr einander lieben. Billiger geht's nicht. Aber dann seid ihr im Strom der Kraft Gottes und Gott segne euch. Amen.